Fortsetzung machen mit den, mit, ja, nicht ganz Fortsetzung. Die Osterleute haben wir in den letzten Wochen kennengelernt. Also, dass es darum geht, dass wir Menschen sind, die Jesus nachfolgen, von Ostern herkommen, weil wir an ihn glauben, mit ihm verbunden sind. Und jetzt kommen wir von Pfingsten her. Das war letzte Woche, wie schon gerade gesagt. Und Pfingsten, da kommt zwar ein bisschen was zum Abschluss, diese unmittelbare Passionszeit, aber es geht auch erst richtig los. Pfingsten hat Jesus seinen Heiligen Geist gesandt und dann ist es mit der Gemeinde gestartet. Und bis dahin sind wir heute gekommen. 2. Korinther 13, 11 bis 13, das soll unser Predigtext heute sein zum Sonntag Trinitatis. Das ist der Sonntag, der heute dran ist. Ich möchte nochmal erinnern an die Predigt der letzten Woche. Da ging es ja um Apostelgeschichte, also diesen unmittelbaren Beginn der Gemeinde Jesu. Und ich hatte unter anderem gesagt, dass die Gemeinschaft der Glaubenden, die dort gestartet hat, eine bedrohte Glaubensgemeinschaft ist. Das war einer der Punkte. Paulus spricht davon in seinen Briefen. Ich glaube, wenn es keine Probleme gegeben hätte in den ersten Gemeinden, dann hätte Paulus auch viele seiner Briefe überhaupt nicht geschrieben. Und zunächst ging es bei ihm um Jesus und das Alte Testament, also die Tora. Muss man erst Jude werden, um Christ werden zu können? Diese Frage musste geklärt werden. Und es ging darum, wie lebt man eigentlich inmitten einer Gesellschaft, die von den Geboten Gottes nun so gar nichts weiß. Das waren so die Schwerpunkte, die Paulus dran hatte. Etwas später sind die Johannesbriefe geschrieben worden. Und da merkt man, da geht es schon ein bisschen um ein anderes Thema. Da geht es nicht mehr nur um diesen jüdischen Kontext und Hintergrund, sondern man lebt in einer griechisch geprägten Gesellschaft, musste sich mit dem Denken auseinandersetzen. Und die Frage, die da aufleuchtet ist, ist der Mensch Jesus wirklich auch der Gott Christus? Oder anders gefragt, wie ist das eigentlich mit Jesus, ganz Mensch, ganz Gott? Diese Fragen sind dann die Fragen, die die Christenheit in den ersten Jahrhunderten auch sehr bewegt hat. Man musste sich über manche Dinge gründlich Gedanken machen, nämlich wenn man sagt, dass Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gott ist, wie soll man das denn eigentlich verstehen? Das nennt man dann das große Thema der Christologie. Oder das andere große Thema, wenn wir an den einen Gott glauben, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, wie kriegen wir das denn irgendwie verstanden? Die Trinitätslehre. Darüber wurde die ersten Jahrhunderte intensiv diskutiert, wie man das verstehen sollte. Es gab die unterschiedlichsten Ansätze. Jetzt kann man natürlich fragen, warum diskutieren die das denn eigentlich? Das steht doch in der Bibel. Und da nähern wir uns dem eigentlichen Problem. Es steht zwar in der Bibel, es wird uns überliefert, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ohne Frage. Das wird uns in unterschiedlichsten Zusammenhängen deutlich gemacht. Oder dass Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Ohne Frage. Aber es wird uns in der Bibel nicht in einem System erklärt, wie das denn nun im Einzelnen zu verstehen ist. Also es wird nicht gesagt, so müsst ihr das jetzt verstehen. Oder so war das, als Jesus am See Genezareth stand, so hat er sich als Gott verhalten, meinetwegen, so hat er sich als Mensch verhalten, sondern wir können das nur schließen. Und deswegen wurde darüber auch überaus kräftig diskutiert in den ersten Jahrhunderten und es gab die unterschiedlichsten Ansätze, das irgendwie zu klären, wie man das denn nun verstehen kann. Eine gewisse Übereinkunft wurde dann tatsächlich beschlossen, die auch die meisten Kirchen bis heute teilen, auf dem Konzil von Chalcedon. 451, immerhin 400 Jahre, das muss man sich mal bewusst machen. So lange wurde da also intensiv drüber nachgedacht, oder bis heute eigentlich. Da wurde etwas zur Zwei-Naturen-Lehre beschlossen und dann das Niceno-Constantinopolitanum. Dafür studiert man Theologie, dass man das aussprechen kann. Das wurde da beschlossen, das große Glaubensbekenntnis. Das kennen wir nicht so, wir kennen mehr das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist etwas älter. Und das hier ist ergänzt, ihr findet das auch auf den Sonntagsbriefen. Ich habe das da mal drauf kopiert, wollen wir jetzt gar nicht alles lesen. Gerade hatten wir ja schon die Empfehlung, das in Ruhe nochmal zu Hause zu studieren. Es ist eine Erweiterung des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Manches wird noch etwas genauer gesagt und man hat da intensiv sogar um einzelne Formulierungen gerungen, um es irgendwie auf den Punkt zu bringen. Nämlich, wie ist das mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist? Wie können wir das beschreiben? Und als Baptisten, wenn ich uns mal so anrede, oder als die, zumindest sich heute hier befinden in der Baptistengemeinde, wir leben ja nicht so sehr mit Bekenntnissen. Das ist nicht so die Sache, da haben wir keine richtige Beziehung dazu. Die meisten oder auch ich, wenn ich mich nicht damit beschäftigt hätte, hätte von diesem Glaubensbekenntnis wahrscheinlich gar nicht viel gehört. Trotzdem prägt es unser Denken. Wir tun ja manchmal so, als wenn wir die Ersten wären, die in der Lage sind, Bibel zu lesen, als wenn das die Jahrtausende vorher die Leute nicht so richtig konnten. Aber das stimmt nicht ganz. Es gab auch vor uns sehr Leute, die sehr intensiv Bibel gelesen haben und sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und vieles, was wir selbstverständlich heute sehen, wie das so ist mit Vater, Sohn und Heiligen Geist und mit Jesus als ganz Mensch und ganz Gott, das steht in dieser Tradition. Das ist eine Folge von dem, was die Kirchenväter da in den Bekenntnissen festgelegt haben. Das kann man immer wieder überprüfen, damit kann man sich immer wieder beschäftigen, aber es gehört mit zu dem, mit dem wir ganz selbstverständlich innerhalb der Christenheit leben und aufgehoben sind. Die Trinität ist ja wirklich nicht so ganz einfach zu verstehen, dahinter zu kommen, was das eigentlich ist. Zunächst einmal die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes. Zunächst einmal glauben wir an einen Gott. Also das ist eine Grundlage. Wir glauben nicht an mehrere Götter. Wir glauben nicht an einen guten Gott und an einen bösen Gegengott. Und beides zusammen macht dann das Ganze aus. Wir glauben auch nicht an viele Götter. Man sagt, dass die Ägypter 2000 Götter hatten ungefähr. Also da gibt es dann wirklich für jede Gelegenheit irgendeinen Gott. Das ist bei uns nicht so. Wir glauben an den einen Gott. Und die Christenheit ist natürlich gewurzelt auf dem Judentum. Und deswegen hat man dieses Grundbekenntnis des Judentums übernommen und gesagt, ja, da gehören wir mit hinein, da gehören wir mit dazu. Dieses Bekenntnis zu dem einen Gott, 5. Mose 6, Vers 4, das sogenannte Schma Yisrael, dieses Grundbekenntnis, was jeder Jude einmal, jeder fromme Jude zumindest, einmal am Tag betet, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einer. Schma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. So hört sich das dann in etwa an, wenn das jemand betet. Das ist das Bekenntnis zu dem einen Gott. Es gibt nicht viele Götter, es gibt nicht Ober- und Untergötter oder irgendwas anderes, sondern es gibt den einen Gott, an den wir glauben. Und da hat sich der christliche Glaube drangehängt. Es gab, wie gesagt, in diesen ersten Jahrhunderten Versuche, sich davon zu lösen. Es gab starke Bewegungen, auch in der frühen Christenheit, die gesagt haben, mit dem Alten Testaments Gott, da haben wir nichts mehr damit zu tun, das brauchen wir nicht. Nein, man hat sich dazu gestellt, gesagt, nein, das ist so, wie Paulus das ja im Römerbrief auch deutlich macht, wir sind darin gewurzelt. Der Glaube an den einen Gott. Es gibt keine Untergötter, es gibt keinen Gegengott. Auch der Teufel, wenn wir davon sprechen, ist kein Gott, sondern ist irgendwo unten in der Schöpfung Gottes angesiedelt. Er ist kein Gegengott. Ein Gott. Okay, das ist unser Bekenntnis. Aber, und jetzt wird's kompliziert, da kommt ja was dazu. Wir sprechen ja trotzdem von Dreien. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da wird's kompliziert. Wie ist das denn nun? Wir würden normalerweise vielleicht sagen drei Personen. Aber Personen ist so ein Begriff, der ist schwierig, weil eine Person ist doch eine ziemlich abgegrenzte Größe. Und die alten Väter dieser Glaubensbekenntnisse haben auch sehr darum gerungen, wie man das denn nun beschreiben soll. Ist es eine Wesenseinheit? Ist es nur eine Offenbarungsart, wie Gott sich offenbart? Letztlich kriegen wir das nicht zusammen. Also wir können das versuchen, drehen und zu wenden und versuchen, irgendwie auf die Reihe zu bekommen, aber es geht nicht. Wir können das nicht denken. Wir können nicht denken, dass es ein Gott ist, und dass wir trotzdem von dreien irgendwie reden und auch zu ihnen beten und sie auch unterscheiden. Wir bleiben da immer in der Schwebe. Wir würden nie sagen, wir glauben an drei Götter, gar keine Frage. Aber trotzdem, irgendwie muss man es ja zum Ausdruck bringen. Das ist auch etwas, was für Juden und für Muslime mit das Anstößigste ist am christlichen Glauben. Dass sie behaupten, einen Gott zu haben und trotzdem immer von dreien reden und trotzdem immer unterscheiden und zum Vater beten und zum Sohn und zum Heiligen Geist. Wobei bei den Muslimen, soweit ich weiß, ist die Dreieinheit Vater, Sohn und Maria, also soweit sie das verstanden haben. Irgendwie muss ja noch eine Frau dazu. Das haben sie nicht so ganz mitgekriegt. Also, drei, Personen, Wesenheiten, einer in dreien. Es gibt dieses schöne alte Bild, ich hatte das schon mal vor Zeiten mal aufgelegt, wo man versucht, es irgendwie zu greifen, irgendwie deutlich zu machen. Gott ist in der Mitte der eine und er ist der Vater ganz und gar. Und Gott ist der Sohn ganz und gar. Und Gott ist ganz und gar der Heilige Geist. Aber der Vater ist nicht der Sohn. Man kann es nicht in eins mischen. Der Sohn hat sich erniedrigt und ist in diese Welt gekommen und ist am Kreuz gestorben und wurde auferweckt vom Vater. Und der Vater und der Sohn haben den Heiligen Geist gesandt. Wenn wir das jetzt so auseinanderrechnen wollen, ist der Heilige Geist heute mitten unter uns. Und trotzdem kann Jesus sagen, ich bin mitten unter euch. Also der Vater ist nicht der Sohn, aber Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. So hat man versucht, das, was man eigentlich nicht ausdrücken kann, zum Ausdruck zu bringen. Wie gesagt, das sind alles Überlegungen, in deren Tradition wir stehen, die aber so in der Bibel noch gar nicht ausformuliert sind. Sondern in der Bibel wird das nur gesagt, dass das so ist. Und eine dieser Bibelstellen, wo das so gesagt wird, wollen wir uns heute anschauen. 2. Korinther 13, 11 bis 13. Paulus schreibt das, es ist der Abschluss vom 2. Korintherbrief. Und ich lese uns zunächst nach der Basisbibel. Schließlich, liebe Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch innerlich festigen. Nehmt euch meine Ermahnungen zu Herzen, seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott, der Liebe und Frieden schenkt, mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Alle Heiligen lassen euch grüßen. Ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Also da im letzten Vers haben wir so eine trinitarische Rede von Paulus, eine Formel. Das erste Stichwort, was mir so ins Auge gefallen ist, ist der Friede. Paulus wünscht hier seiner Gemeinde Frieden oder der Gemeinde in Korinth Frieden. Und er sagt, dass dieser Friede mit Gott zu tun hat. In Frieden sollen sie miteinander leben. Dieses Stichwort Friede hatten wir öfter schon mal in diesem Jahr, weil das, wie ihr es da erkennen könnt, die Jahreslosung beinhaltet. Ich nehme mal eine Übersetzung, die ein bisschen mehr so auf den Punkt kommt, die revidierte Elberfelder. Da steht, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist also so eine etwas prägnantere Formulierung, die Paulus da eigentlich bedeutet. Wenn von Frieden die Rede ist, im Neuen Testament. Auch wenn das Neue Testament auf Griechisch geschrieben ist, steht doch im Hintergrund dieses hebräische Wort oder diese hebräische Wirklichkeit vom Shalom. Wenn hier vom Frieden die Rede ist, ist vom Shalom Gottes die Rede. Gott ist der Shalom oder eine Eigenschaft Gottes ist Shalom. Dort, wo Gott erfahrbar wird, ist Frieden erfahrbar. Dort, wo wir in Gottes Raum kommen, in Gottes Gegenwart kommen, wo wir mit ihm leben, da soll sich dieser Shalom Gottes auch in unserem Leben ausbreiten. Shalom heißt nicht nur Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom meint ein hineingenommen werden in das Heil Gottes. Ein hineingenommen werden, ein Erfahren dieser Geborgenheit, dieser Zuwendung Gottes in der ganzen Fülle. Und im Alten Testament ist dieser Shalom auch immer sehr diesseitig gemeint. Also das ist die Hoffnung, dass man das auch in dieser Welt erlebt. Also da wird man nicht auf das Jenseits irgendwo vertröstet, sondern da geht es darum, heute sollen wir diesen Shalom Gottes erfahren. Ich habe die Übersetzung deswegen gewählt, weil da immer so eine Genitivverbindung ist. Die wird uns heute also begleiten. Die kommt hier andauernd vor. Der Gott des Friedens. Das kann man immer in zwei Richtungen verstehen. Man kann diese Wortverbindung kann man so verstehen, dass Gott Friede ist, also dass es Gottes Eigenschaft ist, der Gott des Friedens, eine Eigenschaft Gottes. Und man kann es so verstehen, dass dort, wo Gott ist, Frieden erfahrbar wird. Dass Gott also der ist, der diesen Frieden bewirkt. Das ist immer beides gemeint. Das ist meine Aussage über Gott selbst und eine Aussage über das, was er tut. Der Gott des Friedens ist etwas, was zu Gott dazugehört und dort, wo Gott erfahrbar wird, wird dieser Shalom erfahren. Also dieses Des, das werden wir uns heute noch etwas genauer anschauen. Wenn wir diesen Zusammenhang lesen, in dem hier der Friede vorkommt, dann merken wir, Paulus macht das jetzt nicht nur im Sinne einer abschließenden Segensformel, die kommt ganz zum Schluss, sondern er ist hier noch immer konkret mit der Gemeinde unterwegs. Wer die Korintherbriefe mal liest, merkt, das mit Korinth war also nicht so ganz einfach. Deswegen hier diese Betonung der Einigkeit. In Korinth hatte Paulus enorme Streitigkeiten. Einmal innerhalb der Gemeinde wurde kräftig gestritten und auch mit ihm. Also Paulus wurde von keiner Gemeinde so angegriffen wie in Korinth und musste sich da rechtfertigen oder versuchte das zumindest, da irgendwo einen Weg zu finden. Und das leuchtet hier auf. Also wir merken, dieser Wunsch, den Paulus hier ausspricht, ist noch mitten in diese Situation hineingenommen. Freut euch, lasst euch festigen, nehmt euch meine Ermahnungen zu Herzen, seid auf Einigkeit aus, lebt in Frieden miteinander. Also das ist immer noch Versuch, den Korinthern etwas Gutes zu sagen und zu wünschen. Und dann schließt er damit, dass sie einander mit dem heiligen Kuss grüßen sollen. Das sagt Paulus öfter, das kommt also öfters, nicht nur speziell hier, aber es spiegelt etwas davon, dass diese Einigkeit oder diese Zuwendung zueinander gelebt wird. Man weiß nicht genau, wie die das gemacht haben, ob die das so eher auf französische Art mal rechts, mal links gemacht haben oder ob die sich richtig geküsst haben oder wie auch immer, aber es ist ein Zeichen der Zuwendung. Wenn man nur so Hallo sagt, dann kann man das auch aus der Entfernung, wenn man sich die Hand schüttelt, kommt man schon ein bisschen näher, aber wenn man sich in den Arm nimmt oder vielleicht sogar küsst, dann ist das doch eine große Nähe. Und wenn Paulus hier sagt, grüßt einander in dieser Art und Weise, dann ist das auch Zeichen von Nähe zueinander. Dann ist das Zeichen von gelebten Frieden im Miteinander. Grüßt euch mit dem heiligen Kuss oder begrüßt euch herzlich, kommt euch ruhig dabei auch etwas näher. Gemeinde Jesu, Gemeinschaft ist keine distanzierte Einheit, sondern da geht es auch darum, dass man miteinander auf dem Weg ist. Und manchmal ist gerade auch so eine Nähe, so ein in den Arm genommen werden, mehr wert als 1000 Worte. Paulus spricht also in diese Situation hinein und neben dem Frieden Gottes spricht er hier auch vom, also Gott des Friedens und vom Gott der Liebe. Während diese Formulierung Gott des Friedens immer wieder vorkommt von Paulus, ist diese Formulierung der Gott der Liebe einmalig. Also diese Verbindung, diese Aussage kommt nur an dieser Stelle vor. Und auch hier ist der Genitiv spannend. Also was meint er denn nun eigentlich damit? Und man kann es wieder in beide Richtungen hören. Zum einen, dass Gott Liebe ist und dass dort, wo Gott ist, seine Liebe erfahrbar wird. Also Gott ist Liebe. Nehmen wir nochmal dieses altkirchliche Zeichen für die Dreieinigkeit. Gott ist Liebe, das wird im Johannesbrief gesagt. Johannesbrief Kapitel 4 kommt das öfter mal vor oder überhaupt im ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe. Und die Theologen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, die haben das versucht so zum Ausdruck zu bringen, dass sie sagen, weil Gott in sich selbst vor aller Zeit und Schöpfung in Liebe verbunden ist. Also die Liebe Gottes ist Ausdruck seiner Dreieinigkeit. Auch das können wir fast wieder nicht denken, aber Gott ist in sich selbst in Liebe verbunden. Gottes Wesen ist grundlegend Liebe, weil Gott ein Beziehungsgott ist. Und bevor überhaupt irgendwas geschaffen wurde, bevor er uns Menschen, bevor das All und alles andere geschaffen hat, ist Gott schon in sich selbst in Liebe verbunden. Das ist grundlegend Gottes Wesen. Wenn wir also sonst nichts von Gott zu wüssten oder zu sagen hätten, das können wir grundlegend sagen. Gott ist Liebe. Das ist eine Aussage über das tiefste Wesen Gottes. Mehr brauchen wir da gar nicht hinzufügen. Und diese Liebe Gottes, die ja auch uns zukommt oder wie er mit uns auch in Begegnung kommt, liegt in sich selbst. Gott liebt sich selbst, wenn man das so sagen kann, ganz und gar in seiner Dreieinigkeit. Und deswegen kann er in Liebe sich oder aus dieser Liebe alles schaffen, alles tun, sich jedem zuwenden. Jetzt gibt es immer wieder den Einwand, man darf doch nicht so einseitig von der Liebe Gottes reden, man muss doch auch festhalten, dass Gott auch Gerechtigkeit ist oder dass es auch den Zorn Gottes gibt oder alles mögliche andere. Ich denke, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also in diesem Sinne, der Apfel ist Gottes Wesen Und Gottes Wesen ist ganz und gar Liebe. Ganz und gar, da ist nichts hinzuzufügen. Gott ist in sich mit Liebe verbunden. Er ist nicht mit sich in Gerechtigkeit verbunden oder im Zorn oder was weiß ich, was es sonst noch alles gibt. Aber es gibt Gottes Eigenschaften, so wie er sich uns offenbart, wie wir ihn erfahren, wie er in uns hineinredet. Und dann können und müssen wir auch von Gottes Gerechtigkeit sprechen oder von Gottes Zorn oder was es sonst gibt oder Gottes Friede. Aber die Liebe ist Gottes Wesen, ist die tiefste Aussage darüber, was wir überhaupt über Gott sagen können. Und alles andere folgt dann und alles andere hat dann mit uns zu tun und wie er sich uns mitteilt. Gott ist Liebe. Das ist also die erste grundlegende Verbindung hier in diesem Genitiv. Aber wir können auch fragen, wo erfahren wir denn die Liebe Gottes? Also wenn Gott Liebe ist, dann wendet er ja auch die Liebe uns zu. Jetzt könnte man von Schöpfung reden, dass er uns aus Liebe geschaffen hat, die ganze Welt geschaffen hat und all das ist auch richtig. Aber das, wo die Liebe Gottes erfahrbar, erkennbar für jeden von uns ist, finden wir zum Beispiel in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Oder Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Dort können wir die Liebe Gottes erkennen, dass er seinen Sohn sich selbst in diese Welt gesandt hat, um die Trennung, als wir noch Sünder waren, zwischen ihm und uns aufzuheben. Jesus ist für uns in diese Welt gekommen, am Kreuz für uns gestorben und wurde auferweckt, damit diese Liebe Gottes erfahrbar ist. Oder darin ist die Liebe Gottes sichtbar geworden. Wenn wir also danach fragen, wie kann ich denn die Liebe Gottes erfahren, kann man sagen, dann schau auf Jesus. In ihm kannst du erkennen, wer Gott ist und wie er sich dir zuwendet und was er für dich getan hat. Also Gott ist grundsätzlich Liebe. Das ist sein Wesen. Aber in Jesus Christus ist das erfahrbar geworden und können wir uns damit dem nähern und mit ihm zusammenkommen. Also Gott der Liebe soll die Korinther prägen. Und nachdem er das so versucht hat, deutlich zu machen in die Situation, dann kommt jetzt so eine Formel, die wir auch schon am Anfang gehört hatten, ein Segenswort, was dann auch allgemeiner ist, was dann auch seinen Brief abschließt. Ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Oder etwas auf den Punkt gebracht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist also eine Formel. Das ist etwas, was Paulus wahrscheinlich sich jetzt hier nicht ausgedacht hat, sondern dass er aus dem übernommen hat, was man schon kannte. Es ist eine trinitarische Formel. Also Gnade wird mit Jesus Christus in Verbindung gesetzt, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gnade Jesu Christi heißt, dass wir ja in der Gnade Jesu leben können. Wenn wir das erkennen, wenn wir das annehmen, wenn wir darauf antworten, was Gott für uns getan hat, sind wir hineingenommen in die Gnade Jesus. Wir können nicht aus uns selbst gläubig werden, sondern wir sind in der Gnade Jesu hineingegangen. Die Liebe hatten wir uns angeschaut und jetzt kommt noch mal das Letzte und jetzt dann zum Heiligen Geist, das letzte Mal, dass die Genitivverbindung hier, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, kann also auch wieder in beide Richtungen verstanden werden. Das heißt, dass wir jeder persönlich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, dass also der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, sich mit uns verbindet. Ich möchte da kurz nur den Römer 5, Vers 5 zitieren, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wo Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also das, was Gott ausmacht, seine Liebe kommt uns sogar so nahe in seinem Geist, dass es unser Herzen ausfüllt, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Es ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, eine Unmittelbarkeit. Wir glauben also nicht nur an etwas da, dem wir uns zuwenden, sondern wir glauben, dass Jesus sogar durch den Geist in unseren Herzen Wohnung gemacht hat, dass er sich sogar mit uns verbindet oder wie man das ausdrücken will, dass er uns also so nahe kommt. Es ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Das ist eine Wirklichkeit. Das ist nicht etwas, was nur außerhalb von uns bleibt, wo wir an etwas glauben oder wo wir irgendwem dienen, sondern Gott verbindet sich mit uns. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, es ist aber auch Gemeinschaft, die der Heilige Geist gibt. Gemeinschaft untereinander durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist stiftet Gemeinschaft. Dort, wo der Geist Gottes Raum hat, dort, wo der Geist Gottes lebt, dort ist Gemeinschaft möglich, ist Miteinander möglich. Und das, davon lebt Gemeinde, davon leben wir, dass der Geist Gottes unter uns wirkt und uns zueinander führt. Es ist Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Also es ist eine Gemeinschaft, die wir auch als Christen, als Gemeinde miteinander leben, die eben nicht darin besteht, was wir leisten oder was wir alles einbringen, sondern es ist etwas, was gegeben wird. Etwas, was von Gott her uns zukommt. Gemeinschaft des Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist untereinander. Ich möchte schließen, kennt ihr mittlerweile mit Ermutigung, das für dich zu hören, es für dich anzunehmen. Also ich nehme jetzt einfach mal diese dreiteilige Formel und versuche sie als eine Ermutigung zu sagen. Vertraue dich der Gnade des Jesus Christus an. Vertraue darauf, dass Jesus für dich in diese Welt gekommen ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und für dich auferweckt wurde und du dich in seiner Gnade einfinden kannst. Du brauchst nur antworten. Es geht nicht darum, dass du etwas machen musst, sondern es geht darum, dass du auf das antwortest, was Jesus in deinem Leben tut, was er schon längst getan hat. Vertraue dich dem an, dass Jesus dir gnädig begegnet, dass er dir nicht als strenger Richter begegnet, nicht als der, der Forderungen stellt, sondern der sich dir zugewandt hat. Du darfst darauf antworten. Vertraue dich der Liebe des Vaters im Himmel an. Vertraue darauf, dass es genügt, in der Liebe Gottes zu Hause zu sein. Dass es genügt fürs Leben zu wissen, da ist Gott, der Vater im Himmel, der mich herzlich lieb hat, als sein Kind, als seine Tochter, als sein Sohn, durch und in Christus Jesus. Dem darfst du dich anvertrauen, dieser Wirklichkeit des Lebens. Und vertraue dich der Gemeinschaft des Heiligen Geistes an. Vertraue darauf, dass Jesus dir den Heiligen Geist ins Herz gegeben hat, dass dadurch die Liebe Gottes in deinem Leben ist. Und vertraue darauf, dass der Heilige Geist Gemeinschaft schafft in der Gemeinde, im Miteinander, in der Begegnung untereinander. Der Geist Gottes ist der, der Gemeinde nicht nur angefangen hat irgendwann mal, sondern der auch Gemeinde trägt. Ich möchte dich ermutigen, das für dich wahrzunehmen, anzunehmen, was für dich heute Morgen dran ist. Für jeden ist etwas Bestimmtes dran. Vielleicht ist es mehr das eine oder mehr das andere oder das dritte, wo du gemerkt hast, da ist mein Herz angesprochen worden, da hat etwas geklingelt und dann möchte ich dich ermutigen, dem nachzugehen. Gott segne uns. Amen.